HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wir haben tatsächlich Großes vor. Wir planen mit 5 Eisbrechern, mehreren Forschungsflugzeugen und insgesamt etwa 600 Menschen aus 17 Nationen die größte Arktis-Expedition jemals.
Das bleibt ein Einsatz in eine der extremsten Welten. Der Mensch ist eigentlich ausgeschlossen vom arktischen Winter, weil es dort minus 40 Grad wird.
Water will keep running, rivers will turn. Water will keep running.
Eine Sache, die man ganz schnell lernt, ist, dass wir der Natur, dem Wetter ausgeliefert sind.
Man kann ja sehen, wo Hauisen, da am Ende Hauisen da, und da war vor 10 Jahren.
Man merkt es am Meereseis. Davon gibt es heute sehr viel weniger als noch vor 10 Jahren. Die Entwicklung geht immer schneller. Ich bin mir sicher, dass alles hat mit dem Klimawandel zu tun.
Mehr und mehr klar.
Es dürfte klar sein, dass es rund um den Nordpol riesige Ölvorkommen gibt. Und die könnten in den nächsten 20 bis 30 Jahren angezapft werden.
Eine der wenigen Dinge, die vom Klimawandel profitieren werden, ist die Rohstoffindustrie. Es ist schon verrückt, dass diejenigen, die den Klimawandel verantworten, gleichzeitig von ihm mit am meisten profitieren.
Aber die Folgen auch genauso zu spüren werden, bekommen werden. Denn was in der Arktis passiert, hat unmittelbar mit uns zu tun. Die Erderwärmung ist nirgends so deutlich zu sehen wie in der Arktis, aber die Effekte sind weltweit spürbar durch Überschwemmungen, Winde und durch die Verstärkung des Klimawandels, zum Beispiel durch das Kohlendioxid, das durch das Abtauen der Dauerfrostböden frei wird. Zuallererst steht aber den rund 4 Millionen Menschen, die in der Arktis leben, das Wasser bis zum Hals. Ihre Dörfer verschwinden durch steigende Meeresspiegel und Küstenerosion. Das Leben wird zur Herausforderung, wie für Nanuk, den Rentierjäger im Norden Sibiriens, dessen Geschichte jetzt im Kino zu sehen ist. Er weiß nicht mehr weiter. Seinem Volk geht es schlecht, das Eis schmilzt. Daran werden auch die Forscher nichts ändern, die mit ihren Forschungsschiffen demnächst in einer gigantischen Expedition in bisher nie erreichte Eiszonen vordringen werden. Auch wird die Arktiskonferenz in Berlin nächste Woche wahrscheinlich wenig erreichen. Vielleicht aber werden die Wissenschaftler und Regierungsvertreter von rund 30 Ländern es wenigstens schaffen, sich auf mehr gemeinsame Forschung, Regeln zum Rohstoffabbau in der eisigen Schatzkammer und Maßnahmen zum Erhalt des längst nicht mehr ewigen Eises zu verständigen. Das würde Nanuk und den kleinen Eisbären freuen und uns allen mehr nutzen, als wir im Moment wahrhaben wollen. Kleiner Eisbär, wohin gehst du? Wie die Arktis sich verändert, haben wir heute getitelt und fragen, was macht die Arktis ist so einzigartig und bedeutend. Was können Forscher noch erreichen und was muss die Politik tun? Vor allem aber reisen wir durch diesen beeindruckenden Naturraum noch weiß, soweit das Auge reicht, noch besonders in seiner Atmosphäre. Fasziniert hat die Arktis schon immer und eine Region übte besondere Anziehungskraft aus, die Nordwestpassage.
1845 startete der britische Polarforscher John Franklin zu seiner größten Reise. Das Ziel der Expedition, die Nordwestpassage zu finden, einen sicheren Seeweg durch das ewige Eis am nördlichen Ende der Welt. Das Unternehmen endete in einer Katastrophe. Alle Teilnehmer der Expedition, inklusive Franklin selbst, kamen ums Leben. Wie und wo genau starben sie? Bis heute ist diese Frage ungeklärt. Gerade deshalb wird das Drama um Franklins schicksalhafte Polarfahrt immer wieder neu interpretiert. Jüngstes Beispiel ist die von Amazon produzierte Serie The Terror. Terror ist der Name eines der beiden Schiffe, mit denen Franklin in die Arktis aufbrach.
Es ist meine Überzeugung, dass uns Gott und der Winter bis Ende des Jahres in sichere Gewässer führen werden.
Falls Sie sich irren, wäre das ein Akt der Selbstüberschätzung, den wir vielleicht nicht überleben.
Erst 2016 wurden beide Wracks gefunden. Von der Besatzung fehlt bis heute jede Spur. Die Suche nach Franklins verschollener Expedition markiert den Beginn der modernen Polarforschung. Doch schon Jahrhunderte vor Franklin suchten Entdecker immer wieder nach der berühmt-berüchtigten Nordwestpassage. Nach einer direkten Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik, irgendwo nördlich von Nordamerika. Oder anders gesagt, nach einer Abkürzung für den Seeweg zwischen Europa und Asien. Schnell und sicher nach Japan oder Indien, gerade für den Handel wäre das ein Traum. Doch die Suche nach dieser Abkürzung erwies sich als äußerst gefährlich. Die kühnsten Entdecker, die die Weltkarte bereits um ganze Erdteile bereichert hatten, bissen sich an der Fahrt durch das ewige Eis die Zähne aus. Lange galt die Nordwestpassage schlicht und ergreifend als unpassierbar. Erst 1906 gelang dem Norweger Roald Amundsen erstmals die komplette Durchfahrt. Doch in unseren Tagen passiert etwas, das sich weder Franklin noch Amundsen je hätten träumen lassen. Die Nordwestpassage ist befahrbar geworden. 2007 zeigten Satellitenbilder, dass der kanadische Teil der Passage erstmals komplett eisfrei war. Durch das Abschmelzen des arktischen Eises öffneten sich für den Schiffsverkehr zwischen Europa und Asien eine bedeutsame Abkürzung. Ein Beispiel: Der Weg zwischen den Häfen Rotterdam und Tokio betrug bisher rund 21.000 Kilometer. Der neue Weg wäre nur noch rund 16.000 Kilometer lang. Schätzungsweise könnte bis 2030 ein Viertel der gesamten Containerschifffahrt über den neu frei gewordenen Seeweg durch die Arktis abgewickelt werden. Schon jetzt fahren Kreuzfahrtschiffe in beiden Richtungen durch die Passage und gewähren Touristen einen Blick auf das längst nicht mehr ewige Eis. Eine eisfreie Nordwestpassage könnte auch ein wichtiges Tor zu den reichen Bodenschätzen sein, die unter dem Eis der Arktis liegen. Doch bereits jetzt zeichnen sich am Horizont erste Konflikte ab. Wem gehört die Nordwestpassage und wer kontrolliert die Durchfahrt? Die USA und Kanada sind in den letzten Jahrzehnten darüber schon mehrfach aneinander geraten.
Thorsten Schweinhardt über die Nordwestpassage. Früher lebensgefährlich, heute eisfrei, früher wie heute ökonomisch wie geostrategisch ein bedeutender Verbindungsweg. Denn die Arktis ist eine wahre Schatzkammer und die Schatzjäger sind schon längst unterwegs. Erdöl- und Gasvorkommen, Gold, Diamanten und Nickel soll es alles reichlich geben. Dr. Joachim Weber vom Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Durch den rasanten Rückgang des Polareises rückt ja der Abbau arktischer Bodenschätze für Kanada, die USA, Norwegen, Dänemark und Russland immer näher. Ist also die Arktis in Zeiten globaler Rohstoffknappheit wie ein Jackpot?
Ja, ob es ein Jackpot ist, weiß ich nicht. Aber es steht außer Frage, dass nicht unerhebliche Ressourcen in der Arktis zu finden sind. Es gibt eine Studie des US Geological Survey, die ist allerdings schon über ein Jahrzehnt alt und beruht lediglich auf Modellen, geologischen Modellen und Wahrscheinlichkeitsabschätzungen. Aber diese Studie sagt, dass ungefähr 13% der Ölvorkommen und etwa ein Drittel der Gasvorräte, die noch nicht geschöpft worden sind auf diesem Planeten, noch vorhanden sind in der Arktis.
Das ist ja nicht unerheblich. Insofern kann man sich durchaus vorstellen, dass da auch Konflikte toben. Ist das zu erwarten?
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es Konflikt um das eine oder andere dort geben wird, aber es dürfte sich im Rahmen halten, nach meiner Einschätzung. Es ist so, dass eigentlich der Großteil dieser Ressourcen in den Kontinentalrändern der jeweiligen Arktis-Anrainerstaaten zu erwarten ist. Das heißt, das gehört den jeweiligen Staaten unstreitig. Und da wird es auch keine Konflikte geben. Konflikte wird es dann möglicherweise geben können, wenn es um die Vergrößerung wirtschaftlicher Zonen geht, also der sogenannten exklusiven ökonomischen Zone EEZ. Und das sind aber Verfahren, die von einer Kommission in New York, einem Organ der Vereinten Nationen, geregelt werden. Und das wird sicherlich noch ein Jahrzehnt dauern, bis dort die Entscheidung überhaupt verkündet wird über die Anträge der Anrainer.
Trotzdem stellt zum Beispiel China die Frage, wem gehört die Arktis? Die vertreten die Meinung, die Arktis gehört jedem und nicht nur den angrenzenden Ländern. Kann man das durchaus so interpretieren?
Ja, da haben die Chinesen zunächst mal gar nicht Unrecht mit. Es ist in der Tat so, dass das, was nicht Territorium eines Staates ist oder seine ausschließliche Wirtschaftszone darstellt, dass dies allen gemeinsam gehört. Common Heritage of Mankind nennt das das internationale Seerecht. Und insofern ist der chinesische Ansatz zu sagen, das gehört uns mit und da haben wir ein Mitspracherecht, vollkommen berechtigt. China hat große Interessen an der Arktis, die sich in den jüngsten Jahren immer weiter entwickelt haben und verdeutlichen. Man hat angefangen, mit einem Forschungseisbrecher da rumzufahren. Inzwischen ist man ein ganzes Stück weiter. Man unterstützt die Russen mit Kapital und mit Fördertechnik. Und China verfolgt sicherlich das Ziel, seine Zufuhr von energetischen Rohstoffen auch aus der Arktis zu sichern.
Das heißt, es gibt durchaus nicht nur unter Umständen Konfliktstoff, sondern auch Kooperationsgelegenheiten. Sie sagten, China und Russland arbeiten dort zusammen. Da haben vielleicht auch andere Interesse dran, an diese Bodenschätze ranzukommen. Ist nicht so ganz leicht.
Ja, diesen Bodenschätzen haben naturgemäß viele Interessen. Es schlummert dort erhebliches Kapital. Letzten Endes geht es ja um das Geld, was damit verdient werden kann. Da gibt es entsprechende Allianzen dann auch, die sich entwickeln. Es ist eigentlich ein Stück weit der Westen selbst, der sich durch seine Sanktionspolitik gegenüber Russland auch aus diesen Kooperationen herausgenommen hat. Es gab also schon vor Jahren ein großes Engagement, zum Beispiel französischer Banken, und es gab westliche Technik, die eben doch weiterentwickelt ist in der Ölförderung und auch in der Gasförderung, die man den Russen dort angeboten hatte, beziehungsweise in Joint Ventures begann einzubringen. Dann kam die Sanktionspolitik und die westlichen Staaten haben sich dort zurückgezogen. Die Chinesen springen nur allzu gerne in diese Lücke hinein, zum Beispiel in den russischen Projekten auf der Jamalhalbinsel.
Man könnte natürlich aber auch eine andere Perspektive haben, Herr Weber, nicht nur, dass man denkt, okay, da sind die Bodenschätze, da muss man ran, da lauert Geschäft. Es ist ja auch gleichzeitig ein sehr sensibler Naturraum. Auch darüber werden wir im Laufe der Sendung dann noch sprechen. Man könnte also durch die Ölförderung zum Beispiel auch diesen Naturraum gefährden. Wäre es denkbar, auch sich darauf zu einigen, auf die Förderung vom Arktisöl zu verzichten?
Das wäre im Interesse sozusagen des blauen Planeten und der gesamten Menschheit sicherlich erfreulich. Es ist aber völlig unrealistisch, denn das, was erreichbar ist und gefördert werden kann, wird letzten Endes auch gefördert werden. Jedenfalls haben wir in der Vergangenheit, in der Geschichte der Menschheit noch nie etwas anderes erlebt und es wäre erstaunlich, wenn es dort anders liefe. Nein, die Förderung ist bereits in massivem Ausmaß in Gange. Die Russen produzieren dort eine Förderanlage nach der anderen, sogar noch schneller als ihre Pläne es vorsahen. Insbesondere die Ausbeutung des Gases ist in massivem Gange bereits und letzten Endes können wir also nur hoffen, dass zumindest Minimalstandards im Umwelt- und Naturschutz dann dabei auch eingehalten werden.
Das ist also das Thema Bodenschätze. Was gibt es dort zu holen? Jetzt ist aber die Arktis auch durchaus von geostrategischer Bedeutung. Russland hat vor über 10 Jahren mit 2 Mini-U-Booten eine russische Flagge in den Meeresboden der Arktis gerammt und das Polarmeer als russisches Meer bezeichnet. Da setzt man Zeichen. Ist das auch dann eine Gefahr der möglichen Konfliktzone?
Ja, das war damals vor 10 oder 11 Jahren ein großer PR-Coup der Russen und als solcher sicherlich auch gedacht gewesen, aber mit dem ernsten Hintergrund natürlich zu sagen, was die Russen auch so sehen, die Arktis, der Nordpol ist unser. Das sehen aber andere Anrainerstaaten ähnlich, auch das kleine Königreich Dänemark, das ja die außen- und sicherheitspolitische Vertretungsmacht über Grönland ausübt, meldet Ansprüche an, die Kanadier melden Ansprüche. Die Norweger haben ein Claim bei dieser erwähnten Behörde in New York eingereicht. Alle wollen ihren Teil vom Kuchen haben. Man muss natürlich auch sehen, dass die Russen schlichtweg eine Küstenlinie von irgendetwas um die 8000 Kilometer dort oben am Polarmeer haben und dass die Inselwelt auch, die sich nördlich der russischen Festlandsküste erstreckt, über diese 8000 Kilometer natürlich bis mitten rein in die Arktis führt. Sie haben vitale Interessen da oben, das kann man ihnen nicht absprechen.
Aber wie gefährlich ist das? Die Nordpolarroute ist die kürzeste Distanz zwischen Russland und den USA. Kann es auch da oben zu einem Ausbruch eines Konfliktes kommen?
Grundsätzlich und theoretisch ist alles denkbar. Ich halte es aber in dieser Region für sehr unwahrscheinlich. Es gibt keine derart verhakten großen politischen Konfliktfelder, wie wir sie an ganz anderen Stellen haben, etwa in der Ukraine, in Syrien und an vielen anderen Stellen mehr. Dergleichen ist im Nordpolarmeer nicht zu sehen und auch auf die kommenden Jahre hin nicht zu sehen. Wenn sich dort Konflikte entwickeln sollten, dann sicherlich eher als Folge eines Überschwappens aus ganz anderen Weltregionen, wenn sich das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen immer weiter verschlechtern sollte. Aber gerade in der Arktis sehe ich dort wenig Anlass zur Sorge. Das ganze Geschäftsmodell von Putins Russland beruht eigentlich darauf, dass man die Ressourcen der Arktis dort ungestört ausbeuten kann. Der russische Staat refinanziert sich dadurch, einfach gesprochen. Und insofern ist es eher unwahrscheinlich.
Geostrategie und Ökonomie in der Arktis. Dr. Joachim Weber vom Institut für Sicherheitspolitik von der Uni Kiel. Herzlichen Dank. Kleiner Eisbär, wohin gehst du? Wie die Arktis sich verändert, der Tag in HR2 Kultur. Die Nordwestpassage zu finden, die direkte Verbindung von Pazifik zu Atlantik, das war jahrhundertelang das Ziel von Expeditionen. 1845 startete mit dieser Mission auch der britische Polarforscher John Franklin, wie gehört. Sein Leben faszinierte Stan Nadolny, der in dichterischer Freiheit Franklin zum Protagonisten seines Romans die Entdeckung der Langsamkeit machte. Er schildert darin auch Franklins erste Expedition ins ewige Eis, 1818.
Jenseits von 75 Grad nördlicher Breite begann es zu schneien. John schnupperte aus der Kajütentür und blickte auf das weiß überpulverte Achterdeck. Genauso hatte es gerochen, als er zum ersten Mal in seinem Leben Schnee gesehen hatte. Er sah sich flüchtig um, wagte sich dann hinaus und begann einen schwerfälligen Bärentanz, um zu sehen, wie seine Füße Spuren machten. Er fühlte sich so jung, dass er direkt darüber nachdenken musste. Vielleicht war er es wirklich. Woher weiß ich denn, dachte er, dass ich auf dieselbe Weise über 30 bin wie die anderen? Wenn ich nachgehe wie eine Uhr, dann dauert es auch länger, bis ich abgelaufen bin. Jetzt wurde es ernstlich kalt. Die Takelage vereiste, das laufende Gut fror so steif, dass es sich vom Stehenden in nichts mehr unterschied. Die Wache hatte nicht nur zu pumpen, sondern auch noch mit Stöcken auf die Taue zu schlagen, um sie beweglich zu halten. Alle Segelmanöver wurden zu Abenteuern und die Kälte nahm immer noch zu. Jedermann hustete herzzerbrechend. John hingegen wurde übermütig. Er untersuchte den Schnee und trug, da Ordnungswidrigkeiten weiterhin ausblieben, die Formen der Schneeflocken ins Strafenbuch ein. Schnee ist im Prinzip sechswinklig, schrieb er. Schließlich war Forschung der Zweck der Reise. Vergnügt dachte er an die Gesichter der Admirale, wenn ihnen nach langem Umweg über das heilige Russland endlich das Strafenbuch der Trent zugehen würde.
Aus Stan Nadolny, die Entdeckung der Langsamkeit. Seinem Protagonisten John Franklin folgen wir später weiter durch das Eis. Auch wenn Nadolnys Franklin mit der Freiheit des Schriftstellers bewusst nicht authentisch beschrieben ist, der englische Kapitän und Polarforscher begab sich tatsächlich vor 200 Jahren zum ersten Mal auf Polarexpedition ins ewige Eis. 200 Jahre später planen Forscher des Alfred-Wegener-Institutes die größte Arktis-Expedition aller Zeiten mit etwas anderem Equipment. Denn die Arktis ist nicht nur wegen der Bodenschätze interessant, sie ist entscheidend für die Klimaveränderungen weltweit und deswegen für Forscher aus aller Welt von großem Interesse. Alexander Göbel über eine Mission, bei der sich Forscher in einer nie dagewesenen Weise dem Eis ausliefern werden.
Wenn Markus Rex über das geplante Mosaik-Projekt zur Klimaforschung in der Arktis spricht, spart der Klimaforscher vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven nicht mit Superlativen. Braucht er auch nicht, denn so etwas gab es noch nie.
Wir haben tatsächlich Großes vor. Wir planen mit 5 Eisbrechern, mehreren Forschungsflugzeugen und insgesamt etwa 600 Menschen aus 17 Nationen von diesem Planeten die größte Arktis-Expedition jemals.
Im Mittelpunkt der von Markus Rex geleiteten Mission die Polarstern, das Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts. Im September 2019 soll es vom norwegischen Tromsø aus in die Arktis aufbrechen, vollgepackt mit Messtechnik.
Dann beginnt eine spannende Phase. In einem Wettlauf mit der einbrechenden Polarnacht, es wird jetzt immer dunkler, wir sind im Oktober, die Polarnacht bricht ein, bringen wir ein ganzes Netzwerk von Forschungscamps auf das Eis auf. Und dieses ganze Netzwerk wird dann als Ganzes mit der Eisdrift passiv über einen ganzen Jahresgang am Nordpol vorbei Richtung Grönland driften.
Deswegen heißt das Ganze auch Mosaik. Die Abkürzung steht für multidisziplinäres und im Eis driftendes Observatorium zur Erforschung des arktischen Klimas. Allein die Naturgewalt des driftenden Meereises wird fast ein Jahr lang die Route der Polarstern bestimmen.
Und irgendwann im Sommer 2020 spuckt uns das Eis in der Framstraße, das ist dieses Gewässer zwischen Grönland und Spitzbergen, wieder aus. Und dann fahren wir hoffentlich mit allen Wohlbehalten an Bord jubeln zurück nach Tromsø.
Die logistischen Herausforderungen seien enorm, sagt Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts.
Das bleibt ein Einsatz in eine der extremsten Welten. Der Mensch ist eigentlich ausgeschlossen vom arktischen Winter, weil es dort minus 40 Grad wird. Es wird auch mit Wind zusammengefühlt noch mal viel kälter.
Doch es sind genau diese widrigen Umstände, die die Wissenschaftler ganz bewusst nutzen wollen. Denn die Polarnacht, der arktische Winter, spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die Arktis als Klimafrühwarnsystem und als globale Wetterküche zu verstehen. Es geht auch um die Frage, warum der Klimawandel gerade hier so dramatische Auswirkungen hat. Die bisherigen Klimamodelle seien zu unsicher, so Projektleiter Markus Rex, um tragfähige Aussagen über die künftige Entwicklung zu machen.
Der Grund dafür ist natürlich, dass wir die Klimaprozesse in der zentralen Arktis nur sehr, sehr schlecht verstehen. Das liegt daran, dass wir da noch nicht waren, insbesondere Winter und Frühjahr, und sie noch nie angucken konnten. Wir brauchen aber gute Klimaprognosen für die Arktis.
Und die soll es bald geben. Ein Jahr der intensiven Messungen im Eis, im Wasser, in der Atmosphäre soll die Wissenschaft für die nächsten Jahrzehnte mit Daten versorgen.
Alexander Göbel über die bevorstehende größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Mit dem eben schon gehörten Koordinator von Mosaik bin ich jetzt verbunden. Professor Markus Rex, dem Leiter der Atmosphärenphysik am Alfred-Wegener-Institut. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Die Arktis und das Weltklima haben miteinander zu tun, das haben wir jetzt schon gehört. Deswegen ist die Arktis auch als Forschungsgebiet so interessant. Was weiß man denn darüber, wie genau dieses arktische Geschehen unser Wetter und unser Klima, man muss es ja immer trennen, beeinflussen?
Ja, die Arktis ist die große Wetterküche für unser Wetter- und Klimageschehen hier in Europa, wo wir leben. Die Tiefdruckgebiete, die über uns hinwegziehen, bilden sich zum großen Teil irgendwo im Nordatlantik und driften dann über Europa und bestimmen hier unser Wetter. Und wenn Sie jetzt sehen, dass die Arktis sich sehr viel schneller erwärmt als der Rest der Welt, dann ist natürlich klar, dass diese Veränderungen auch ganz direkt Einfluss auf unser Wettergeschehen hier haben.
Warum war, oder beziehungsweise, sagen wir, Sie wollen das ja erst rausfinden, aber ein bisschen was wissen Sie ja schon. Warum wird denn in der Arktis diese Erwärmung so massiv deutlich spürbarer als sonst wo?
Ja, Frau Fuhrmann, wenn ich Ihnen das jetzt so ganz genau sagen könnte, wäre ich froh. Dann könnte ich in Ruhestand gehen. Es sind in der Arktis ganz grundsätzlich sehr einige und verschiedene positive Rückkopplungseffekte, wie wir das nennen, dabei zu wirken. Das heißt, Mechanismen, die auf Grundlage einer anfänglichen Erwärmung durch die direkte Wirkung der zunehmenden Treibhausgaskonzentrationen jetzt noch dazu führen, dass diese Erwärmung noch weiter verstärkt wird. Nehmen Sie zum Beispiel mal das arktische Meereis. Der arktische Ozean ist ja von einer Eisschicht bedeckt. Wenn diese aufgrund der Erwärmung jetzt zurückgeht, dann kommt darunter der dunkle Ozean zum Vorschein und der absorbiert natürlich die Sonneneinstrahlung sehr viel besser als die weiße Eisoberfläche und führt dazu, dass sich das ganze System noch schneller und weiter erwärmt. Nun sind viele dieser Mechanismen gut verstanden und die sind dann auch in unseren Klimamodellen gut enthalten und sind in unseren Klimaprognosen mit drin. Viele andere Mechanismen sind viel komplexer und von uns bisher nicht gut verstanden und auch in den Klimamodellen nicht ordentlich repräsentiert. Und deswegen müssen wir dahin. Wir müssen diese Mechanismen uns vor Ort angucken. Wir müssen sie verstehen, um sie dann auch in geeigneter Art und Weise in unsere Klimamodelle aufzunehmen, damit wir dann auch zuverlässige Prognosen bekommen, wie es weitergehen wird mit dem Klima in der Arktis. Mhm.
Aber welche Forschungsfragen treiben Sie da genau, weil Sie sagen ja schon einiges wissen Sie, aber Sie haben noch ganz andere Fragen auch an, gerade für diese Expedition.
Ja, es gibt da sehr, sehr viele. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Das Eis ist in der Regel keine statische Fläche, sondern das durch die Einwirkung von Wind bricht es auch immer mal wieder auf. Es bilden sich dann Rinnen durch das Eis und plötzlich kommt der relativ warme Ozean von nur 0 oder minus 1 Grad Celsius zum Vorschein und kommt in den Kontakt mit der minus 30, minus 40 Grad kalten Atmosphäre. Da gibt es jetzt gewaltige Wärmeflüsse von dem Ozean durch diese Spalten im Eis in die Atmosphäre hinein. Das führt, wenn das Eis dünner wird und solche Risse verstärkt auftreten, auch zu einer positiven Rückkopplung. Es kommt auch dazu, dass mehr Wasserdampf aus dem Ozean verdunsten kann, in die Atmosphäre getragen wird und dort zu verstärkter Wolkenbildung führen kann. Und gerade im Polarwinter, wenn man Polarnacht herrscht, dann wirken auch diese Wolken weiter erwärmend. Das sind alles Mechanismen, die diese Erwärmung erstmal weiter verstärken und die wir bisher nicht gut verstehen. Denn diese schmalen Rinnen im Eis, die Prozesse, die sich daran abspielen, die können wir von Satelliten aus nicht beobachten. Da müssen wir hin, wir müssen das vor Ort vermessen, wie die Wärmeflüsse aus dem Ozean in die Atmosphäre sind und auch wie viel Wasserdampf da rauskommt.
Und Sie gehen in einen Bereich, wo Sie noch nie waren. Der Polarforscher Fridtjof Jansen hat das ja auch vor 125 Jahren schon mal versucht. Sie planen eine gigantische Ausmaß von Expeditionen, Netzwerk von Stationen, Forschungsschiff, 4 weitere Eisbrecher, mindestens 3 Forschungsflugzeuge, 600 Leute, die im Wechsel dort sein werden. Die müssen irgendwie versorgt werden. Da muss für ihre Sicherheit gesorgt sein. Die Kraft des Eises kann ja enorm sein. Das haben auch andere entdeckt. Ich weiß nicht, ob Sie sich so bezeichnen, schon gespürt. Also auch das Schiff kann gefährdet sein. Wie können Sie denn diese Expedition da sicher gestalten?
Ja, zunächst mal, wir bringen tatsächlich zum allerersten Mal einen modernen Forschungseisbrecher, vollgestopft mit dem besten wissenschaftlichen Instrumentarium, was die Welt zu bieten hat, auch im Winter und Frühjahr in die direkte Polumgebung, um uns die Prozesse da ganz genau anzugucken. Das ist natürlich eine Operation mit gewaltigen logistischen Herausforderungen. Wir wissen, dass unser Schiff, der Eisbrecher, die Polarstern, ganz hervorragende Plattform für Forschung ist. Wir wissen auch, wie sich die Polarstern im Eis verhält. Die wird mit Sicherheit nicht zerdrückt werden können. Da brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass wir plötzlich untergehen. Aber wir müssen natürlich die Leute an Bord versorgen. Wir müssen auch hin und wieder mal Leute austauschen. Dazu haben wir unsere Flugzeugoperationen. Wir haben ganz umfassende Operationen von Partner-Eisbrechern, um uns Treibstoff vorbeizubringen. Und wir werden auch Treibstoffdepots auf den nördlichsten Inseln vor der sibirischen Küste ausbringen, um in Notfällen mit Helikoptern in der Lage zu sein, so an der Grenze der Reichweite dieser Helikopter mit Flügen über diese extra angelegten Treibstoffdepots die Polarstern in der Zentralarktis auch erreichen zu können, um zum Beispiel im medizinischen Notfall da jemand mal wieder rauszubekommen.
Gut, also diese Sicherheit, da bemühen Sie sich sehr drum und Sie sind ja auch da sehr erfahren drin. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Dimension oder eine andere Komponente. Sich freiwillig in Dunkelheit und Kälte, minus 40 Grad, tausende von Kilometern vom Eis schieben zu lassen, das muss man ja auch psychologisch, mental mögen. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Ja, es hört sich schon ein bisschen irre an. Wir wollen uns tatsächlich mitten in die Polarnacht in eine der unwirklichsten, entferntesten Gegenden dieser Welt setzen und dann bei minus 40 Grad und gewaltigen Stürmen und Schneetreiben auf dem Eis unsere Forschung durchführen. Wir wissen ja aber, warum wir das machen. Alle Leute an Bord sind extrem motiviert. Jeden Tag kommen neue Messdaten von unseren Instrumenten, die so vorher noch nie gemessen worden sind. Direkt an Bord werden sich ständig neue wissenschaftliche Diskussionen entfalten und der Sachen verstanden werden, die wir vorher nicht verstanden haben. Das führt, ich kenne das auch von anderen Expeditionen, wir sind ja schon viel auf Expeditionen gewesen, immer dazu, dass wir eine ganz stimulierende Atmosphäre an Bord haben und eigentlich keiner Gefahr läuft, da so ein bisschen depressiv durch die Dunkelheit zu treiben. Natürlich sorgen wir auch trotzdem noch dafür, dass die Menschen an Bord die Gelegenheit haben, mal Ausflüge auf dem Eis zu machen. Wir haben ein Schwimmbad an Bord, wir haben eine Sauna dabei, wir haben auch verschiedene Sportgeräte, so dass man sich auch in seiner Freizeit da ein bisschen betätigen kann.
So dass sie nicht nur im Dunkeln tappen müssen.
Ja, genau.
Ganz herzlichen Dank, Professor Markus Rex, der Koordinator der größten bevorstehenden Arktis-Expedition aller Zeiten. Sie startet im September 2019, Klimaforscher am Alfred-Wegener-Institut. Kleiner Eisbär, wo gehst du, wohin gehst du? Wie die Arktis sich verändert, der Tag in hr2-Kultur. Noch einmal zu John Franklin.
Zum ersten Mal segelten die Schiffe durchs Treibeis. Die Schollen klimperten und schurrten an der Bordwand entlang. Niemand wollte schlafen gehen. Keiner war daran gewöhnt, etwas für Nacht zu halten, was so hell war. Die niedrige Sonne schien auf die weißen Segel, das Eis glänzte wie von Diamantkuppen und Smaragdgrotten. Eine gefrorene Stadt wuchs herauf und entfaltete sich in verwegenen Figuren. Die nautische Sprache wurde fast überflüssig. Man segelte von der Kirche zur Festung, peilte dann an der Höhle vorbei die Brücke an. Auch unter der Wasserfläche lag Eis und warf Licht zurück. Die See war in cremiges Weiß gehüllt, die Robben schwammen wie in leuchtender Milch. Die Mannschaft hing in den Wanten und starrte auf die funkelnden Eismassen, die sich im Kielwasser hinter dem Schiff herschoben, als wollten sie es einholen. Gegen Mitternacht sank die Sonne, rot und seltsam verformt, die größte Banane der Welt. Sie sank nicht einmal wirklich, sie verbarg sich nur für kurze Zeit, nahm ein Bad und tauchte zum Trocknen wieder auf. Beachy sagte, alles schön und gut, aber wie kriegen wir die Freiwache zum Schlafen?
John Franklin und seine Mannschaft auf Expedition, geschildert von Stan Nadolny. Fortsetzung folgt. Heute ist dort weniger Eis als vor 200 Jahren. Die Arktis ist bedroht. Die Temperaturen steigen dort so schnell wie nirgends sonst auf der Erde. Und das hat Auswirkungen auf das Weltklima, wie wir gehört haben. Ganz unmittelbar wirkt es sich auf das Leben in der Arktis aus, auf Tiere und Menschen. Rund 4 Millionen Menschen leben in der Arktis und spüren den Wandel. Besonders die indigenen Volksgruppen spüren außerdem den kulturellen Wandel, auch die Inuit im arktischen Norden Kanadas. Nunavut heißt in der Sprache der Inuit unser Land. Kai Clement hat Nunavut besucht, ein Territorium im Norden Kanadas mit besonderen Rechten für die dort lebenden Inuit.
Pangnirtung, kurz auch Pang genannt, das meint übersetzt aus der Sprache der Inuit in etwa Ort der vielen Karibu-Bullen. Nur rund 1500 Menschen leben hier, damit aber schafft es Pang dennoch in die Top 10 der 10 größten Ortschaften des Territoriums von Nunavut.
We have a museum. It's based during the whaling days.
Olipika Angnakak leitet das Besucherzentrum und das kleine Museum des Örtchens.
This used to be the caribou hunting ground.
Das hier war das Jagdgebiet für die Karibus. Erst dann wurde es eine Ortschaft. Es gab das erste Krankenhaus, die Handelsgesellschaft Hudson Bay Company kam und auch die staatliche kanadische Polizei, RCMP. Die ersten Häuser für die Inuit wurden erst in den 60er Jahren errichtet.
They built houses for the Inuit in the 60s.
Das Leben der Inuit war über Jahrtausende hinweg nomadisch. Die Großfamilien jagten und fischten und folgten dabei den Tieren. Ackerbau oder Viehzucht waren und sind in den arktischen Bedingungen unmöglich. Die Ureinwohner waren in ihrer nachhaltigen Lebensweise perfekt an die klimatischen Extreme angepasst. Vorbei. Mit den Europäern kam der Druck, ein Leben in Siedlungen zu führen, sich anzupassen.
We've been here only 50 years. We were living nomadic life.
Wir sind erst seit 50 Jahren hier in Pangnirtung. Vorher lebten wir ein nomadisches Leben. Ich selbst bin auf dem Land geboren worden, als wir noch nicht sesshaft waren. Ich ging in ein Internat, eine sogenannte Residential School. Das hat zwar meiner Erziehung geholfen, aber emotional. Ich muss heilen von all den Erfahrungen, die ich in der Schule gemacht habe. Ich habe dort einen Freund verloren, meinen Zimmernachbarn. Der kam aus Resolute Bay. Er hat in unserem Zimmer Selbstmord begangen.
My roommate, he was from Resolute Bay. He committed suicide in our room.
Stevie Komortok ist seit Jahresbeginn Bürgermeister von Pangnirtung. Die Internate der Kirche, die sogenannten Residential Schools, haben, unterstützt von der kanadischen Regierung, den Inuit die Kinder entrissen, haben ihnen Sprache und Kultur genommen, wollten sie zu vermeintlich guten Christenmenschen machen. Sie zerstörten mit der traditionellen Lebensweise die Würde und das Selbstwertgefühl der Menschen. Die immer noch überdurchschnittlich hohe Zahl von Selbstmorden, vor allem unter jungen Menschen, stellt einen Notfall für ganz Nunavut dar.
Our youth taking their own lives.
Kautama Inusie.
Es gilt, eine Kluft zu überbrücken zwischen zwei Lebensformen, die zwar nur wenige Jahrzehnte, aber zugleich Welten trennen. Von Seehundjagd bis Facebook. Dafür muss die eigene Kultur zurückgewonnen werden. Für die Regierung von Nunavut fördert Tokasi Burke die Sprache der Inuit, unter anderem mit einem Songwettbewerb. Teilnahme ausschließlich in Inuktitut.
We need to promote our language.
Wir müssen unsere Sprache fördern. Es geht um unsere Identität. Ich kann alle Lieder nachempfinden. Ganz oft geht es darum, draußen in der Natur zu sein. Wie friedvoll das ist. Kein Stress dort draußen. Es ist so still.
Kai Clement über die Inuit im Norden Kanadas. Lebensraum und Kultur sind bedroht. Da, wo keine Menschen mehr leben, war Ivo Nörenberg, Kameramann des Dokumentarfilms Polarwölfe, Überleben in Kanadas Arktis, mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem ist der Film der Greenscreen-Sieger 2008. In Herrn Nörenberg, das gleicht ja einer Expedition, was Sie da gemacht haben. Warum sind Sie überhaupt ins ewige Eis gezogen?
Weil das der letzte Ort auf der Welt ist, wo Wölfe noch keine Scheu vor den Menschen haben. Das ist eine so abgelegene Region, die so schwierig zu erreichen ist. Man muss sich da ein Privatflugzeug und einen Hubschrauber mieten, um überhaupt dort hinzukommen. Aber durch diese Unberührtheit, durch diese Unzugänglichkeit kennen die Wölfe den Menschen nicht als Feinden und betrachten einen mit Neugierde. Und kommen dann teilweise wirklich richtig dicht daran. Und das ist einfach der letzte Platz auf der Erde, wo man sowas noch erleben kann.
Sie haben mehrere Monate dort auch gelebt. Das heißt, Sie mussten sich da auch ordentlich vorbereiten. Wie haben Sie das gemacht?
Wir haben natürlich schon viele Reisen gemacht in auch wirklich andere sehr entlegene Gebiete in Kanada, Finnland, Indien, Afrika. Dadurch hat man natürlich etwas Erfahrung, wie man so etwas machen muss. Aber das war mit Abstand unsere entlegenste Reise. Da muss man sich schon sehr genau überlegen, was man mitnimmt, weil wir wirklich für 2 Monate, also der Hubschrauber hat uns abgesetzt. Und dann ist er nach 2 Monaten wiedergekommen, hat uns abgeholt und man muss wirklich für 2 Monate das gesamte Essen, Waschmittel, Kochgas, Transportmittel, Strom und man muss wirklich an alles denken, weil man 2 Monate lang keinen Nachschub bekommen kann.
Dann waren Sie zum Teil in der schneebedeckten Arktis unterwegs. Später ging der Schnee dann zurück. Das heißt, Sie schlafen dann im Zelt, wachen morgens auf und schauen auf Schnee.
Ja, also jedenfalls, also wir sind bei der Sommerreise Anfang Juni dort angekommen und da ist tatsächlich immer noch eine komplette Schneedecke. Und wir haben dort gezählt, das ist auch noch sehr, 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 sehr stürmisch. Wir konnten schon an dem ersten Tag, an dem wir abgesetzt worden sind, vor Sturm unser großes Mannschaftszelt nicht aufbauen, weil es einfach weggeflogen ist. Wir mussten das dann irgendwann abbrechen. Und ja, und dann ist man erstmal nur um einen herum Schnee und kann sich auch kaum fortbewegen, weil der Schnee zwar schon so langsam mit Schmelzen beginnt, der aber noch sehr hoch ist. Wir waren also die erste Woche, waren wir eigentlich so ein bisschen festgesetzt. Ja, aber es sieht auch toll aus, ne? Also es ist ja wunderschön, wenn man in so viel weiß ist. Das kennt man ja aus Deutschland gar nicht mehr.
Dann sind Sie dort zu dritt und eigentlich auf der Spur der Wölfe, der Polarwölfe. Ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass Sie sich einfach dahingesetzt haben und gewartet haben, bis sie kommen. Woher wussten Sie, wo Sie das Rudel finden?
Ja, wir haben uns zusammengetan mit dem bedeutendsten Wolfsforscher auf der Welt und der hat dann seine Forschungsergebnisse mit uns geteilt und der hat uns dann zu einigen Wolfshöhlen hingeführt, also die in den letzten Jahren besetzt worden sind. Dann haben wir mit dem Hubschrauber, sind wir dann zu verschiedenen ehemaligen Wolfshöhlen hingeflogen, bis wir eine gefunden haben, die in diesem Jahr wieder besetzt war. Und dann haben wir uns so einen Kilometer weg, haben wir dann unser Camp aufgebaut, und dann uns da vorsichtig herangearbeitet. Aber klar, ohne die Hilfe von so einem Wolfsbiologen wäre das nicht möglich.
Das Naturfilm oder Tierfilm ist ja schon eine Herausforderung an sich. Sie haben selber gesagt, Sie sind extra dorthin gegangen, weil diese Wölfe noch nicht so verschreckt sind, keine Erfahrung mit Menschen haben. Aber wie geht das dann, dort die zu filmen, ohne sich selber auch in Gefahr zu bringen? Weil so ganz sicher können Sie ja nicht sein, dass Sie nicht vielleicht auch mal Hunger haben auf Menschenfleisch, oder?
Nein, Wölfe sind da in diesem Falle absolut harmlos. Also es gab in der Region auch Eisbären, die sind tatsächlich wirklich sehr, sehr gefährlich, aber wir waren weit genug weg von der Küste, dass die nicht zu uns kamen. Mit Wölfen, nein, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Also wir haben Wölfe gehabt, der eine so ein einjähriger Wolf, George, der kam teilweise so dicht dran, dass der einmal an meinen Füßen gestoppert hat, der hat immer versucht, meine Daunenjacke wegzunehmen. Wirklich, da habe ich mich nie unsicher gefühlt und wir haben sogar gesehen, wie eine Wölfin verhungert ist. Ja, die hatte sich zu sehr um ihre Kinder gekümmert und ist nicht gefüttert worden aus bestimmten Gründen und die ist wirklich vor unseren Augen verhungert und hat, obwohl sie verhungert ist, nie daran gedacht und also wir haben nie das Gefühl gehabt, wie wir uns jetzt angreifen, auffressen. Also die hat vorgezogen zu sterben, als zu versuchen, uns zu attackieren.
Und für sie war es wahrscheinlich nicht denkbar, sie zu füttern. Das wäre dann ein Problem geworden.
Ja, das mit in der Natur eingreifen, das ist immer eine ganz zwiespältige Sache. Man muss damit irgendwie leben, dass alles in der Natur irgendwie einen Sinn hat und man da als Tierfilmer eigentlich nicht eingreifen, weil das tut einem unglaublich weh im Herzen, sondern wirklich sehr traurig. Man baut ja auch eine emotionale Verbindung mit diesen Wölfen auf, die man über Wochen jeden Tag beobachtet und wirklich jeden Tag viele, viele Stunden mit denen verbringt. Das tut schon sehr weh, aber die Menschheit lehrt einen ja eher, dass jeder Eingriff meistens nach hinten losgeht, weil man doch zwar meint zu helfen, aber an irgendwas nicht denkt und daher, nein, ist eigentlich die Regel beim Tierfilm nicht eingreifen und die Natur so lassen, wie sie ist. Das muss man leider akzeptieren. Irgendeinen Sinn wird es haben.
Mm.
Viele Monate also in der Arktis, viele Monate nah dran an den Wölfen. Was hat Sie in dieser Zeit am meisten beeindruckt?
Man steht auf einem kleinen Hügel und 360 Grad sieht man nur Landschaft, nur Wildnis und wirklich nichts, was auch nur annähernd nach irgendwas Menschlichem aussieht. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und das dann noch zusammen mit dieser Stille. Also der Schock nach zwei Monaten wieder auf einem Flughafen irgendwann zu stehen, das war schon sehr verstörend gewesen. Wir haben ja diese ganzen Menschen und diese Hektik. Sehr komisch, ne?
Vielen Dank, Ivo Nörenberg, Kameramann des Dokumentarfilms Polarwölfe überleben in Kanadas Arktis. Die zweiteilige Dokumentation von Oliver Götzl und Ivo Nörenberg ist am 21. und 28. November im NDR zu sehen. Am 5. Dezember dann ein Making-of, alles jeweils um 20.15 Uhr. Ziehen wir in eine andere Eiswüste des Nordens, nach Jakutien im Osten Russlands. Auch hier schmilzt das Eis, Tiere gibt es nicht mehr, das Leben für die Menschen wird schwer. Davon erzählt der Spielfilm Nanook, der jetzt in die Kinos kommt und auch ein Anlass für diese Sendung war. Ulrich Sonnenschein hat ihn schon gesehen.
Gleißend scheint die Sonne auf das ewige Eis. Über die schneebedeckte Oberfläche kämpft sich ein Mann bis zum Hals in Felle gehüllt. Nanook schiebt seinen Schlitten, denn nur ein einziger Hund ist ihm noch geblieben. Er lebt vom mühsamen Fischen im Eis und von den Schneehasen, die er gelegentlich fängt. Die Rentiere aber, von denen er einst eine ganze Herde besaß, sind verschwunden.
Die Rentiere kommen jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr hierher.
Das war echt, ich hab's gerochen.
Dann ist es ein Männchen gewesen.
Wunderschön und gleichzeitig kalt und lebensfeindlich ist die Eiswüste von Jakutien. Noch bestimmen die alten Traditionen das Leben von Nanook und seiner Frau Sedna, die in ihrer Jurte aus Rentierfellen nachts ganz eng beieinander liegen. Doch es wird immer schwieriger, etwas Essbares aufzutreiben. Viele Menschen ihres Volkes sind nach Süden gezogen, um in den russischen Diamantminen zu arbeiten. Darunter auch ihre Tochter Aga. Der Klimawandel sorgt dafür, dass der Schnee jedes Jahr ein bisschen früher schmilzt, wilde Stürme über das Land hinwegziehen und die Zahl der Wildtiere verringert.
Vor vielen Jahren, da lebte in unseren Landen ein geachteter Jäger. Er hat jeden Winkel gekannt.
Wie ein dunkles Omen breitet sich ein schwarzer Fleck auf Sednas Bauch aus, den sie mit Salben nach alten Rezepten behandelt. Doch sie weiß, dass sie sterben muss. Gegen den Krebs kann die Medizin ihrer Vorfahren nichts ausrichten.
Heya, 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 heya.
Wortkarg und in traumhaften Tundra-Panoramen zeigt der bulgarische Regisseur Milko Lazarov den Alltag des Paares in einer Welt jenseits der Zeit. Hier ist alles immer noch so, wie es schon vor Hunderten von Jahren war. Als kämpften sie gegen die moderne Welt an, hängt sich das Paar bei einem Eissturm in die Seile ihrer Jurte, damit sie nicht davongeweht wird. Aber beiden ist klar, dass mit ihnen eine ganze Kultur aussterben wird. In Anlehnung an den großen Dokumentarfilm Nanook, der Eskimo des Amerikaners Robert Flaherty von 1922, erzählt Lazarov eine zutiefst menschliche Geschichte, deren Fremdheit ihre Faszination ausmacht. In der Sprache der Inuit bedeutet Nanook Mensch, aber es scheint niemanden zu stören, dass die Küsten um den Polarkreis bald kein Leben mehr zulassen. Was bleibt, sind die Erinnerungen und die Geschichten, die Nanooks Tochter Aga mit in den Süden genommen hat.
Weißt du noch, Aga, haben deine Rentiergeschichten immer sehr gut gefallen.
Ulrich Sonnenschein über den Spielfilm Nanook. Ab morgen im Kino Rentierjäger in Sibirien heute. Kleiner Eisbär, wohin gehst du? Wie die Arktis sich verändert? Der Tag in H2 Kultur. Noch einmal zum Polarforscher von gestern, 1818.
Und dann schlichen zwei riesige Eisfelder aufeinander zu, nahmen die Dorothea in die Mitte und klemmten sie ein, dass die Spanten krachten. Sie wurde sogar ein Stück emporgehoben. Wenig später ging es der Trent ähnlich, wenn auch glimpflicher. Jetzt saßen sie fest wie angenietet. Wie zum Hohn kam von acht an ein Eisberg immer näher herangerückt. »Möchte wissen, wer das macht«, sagte Spink. »Vielleicht zieht ihn jemand dort unten.« Er wies in die See und meinte es im Spaß, aber alle dachten wieder an den Narwal und schwiegen. Es war ohnehin so still wie nie zuvor, denn das Schiff rührte sich keinen Zoll mehr. Plötzlich stürmte Gil Fillon, der Schiffsarzt, aus seiner Kabine und rief, »Ich glaube, unter meinem Bett rinnt es!« Franklin ging mit dem Zimmermann hinunter und ließ sich die Stelle zeigen. Unterhalb von Gil Fillons Koje war der Raum mit den geistigen Getränken. »Da darf nichts rinnen«, beschloss der Kommandant. Sie horchten in die Rumkammer hinein. Ja, da rann etwas. Der Proviantmeister prüfte die Bestände. Es fehlte nichts. So fanden sie das Leck. Ein Werftarbeiter hatte einen verfaulten Bolzen herausgenommen und, statt den neuen einzusetzen und zu sichern, die Lücke nur mit einem Batzen Teer überschmiert. Der hielt zwar kein Wasser ab, verhinderte aber die Sicht auf das Loch. Als die Trent wieder dicht war, rann nur noch einiges durch die Kehlen. Stunden später kamen alle wieder auf die Beine und stellten fest, dass das Schiff im offenen Wasser schwamm. Das Eis tat, was es wollte.
John Franklin auf Expedition vor 200 Jahren in Stan Nadolnys Roman Die Entdeckung der Langsamkeit erschien bei Piper. Der echte John Franklin starb 1847 in der kanadischen Arktis auf seiner letzten Expedition mit Ziel Nordwestpassage. Jetzt haben wir viel gehört über den schwindenden Lebensraum für Mensch und Tier in der Arktis, darüber, dass das, was in der Arktis passiert, dramatische Auswirkungen auf die ganze Welt hat, auf Wetter und Klima. Professor Anders Levermann, Co-Leiter des Forschungsbereichs Nachhaltige Lösungsstrategien am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor für Physik an der Uni Potsdam. Guten Tag.
Guten Tag.
Können wir denn jetzt noch sagen, naja, da ändert sich halt was? Schauen wir mal, was bei rauskommt.
Die Arktis ist tatsächlich uns wesentlich näher, als wir das denken. Und es liegt daran, an dem sogenannten Jetstream unter anderem. Es liegt an einer ganzen Reihe von Dingen. Aber der Jetstream ist besonders wichtig. Das ist das Windband, was sich in unseren Breiten einmal um die Erde schlängelt und was früher schön eingefasst war zwischen dem kalten dem Nordpol und den warmen Tropen. Und was jetzt durch die Erwärmung anfängt zu schlackern. Und wann immer das anfängt zu schlackern, wenn es nach Süden schlackert, dann kriegen wir einen plötzlichen Kälteeinbruch in Europa, in Nordamerika oder in Sibirien. Und wenn es nach Norden schlackert, dann kriegen wir plötzlich eine Hitzewelle über Grönland. Das heißt, die Wetterextreme, die wir in der Vergangenheit beobachtet haben, die sind tatsächlich häufig auf dieses Schlackern des Meandern des Jetstreams zurückzuführen und werden uns noch beschäftigen.
Das heißt also, wir können nicht nur zuschauen, sondern es muss politisch auch gehandelt werden. Also auch in Berlin, 4000 Kilometer entfernt vom Nordpol ungefähr, muss dieses Geschehen auf der Arktis eine Rolle spielen?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben im letzten Dezember eine Riesenschneekatastrophe von Chicago bis New York gehabt. Das war das Meandern des Jetstreams. Da ist die Produktion zum Erliegen gekommen, der Transport zum Erliegen. Einen Monat später ist in Sibirien, da wo keiner wohnt, deswegen hat es auch keiner mitgekriegt, die Temperatur innerhalb von 5 Tagen um 55 Grad angestiegen. Wenn das in Europa oder in Amerika passiert wäre, hätten wir die Krankenhäuser voll. Und einen Monat später wiederum ist nochmal der Jetstream meandert und wir hatten in Berlin minus 10 Grad und am Nordpol waren wir beim Gefrierpunkt. Das heißt, Berlin war 10 Grad kälter als der Nordpol. Das sind alles Effekte, die müssen uns hier auch die müssen uns auch beschäftigen und die werden uns auch beschäftigen, weil es direkt oft an die Menschen geht.
Ja, das ist die Frage, wie sollten die uns beschäftigen? Nächste Woche treffen sich ja die Wissenschaftler, Regierungsvertreter und auch Vertreter indigener Volksgruppen und NGOs in Berlin zur zweiten Wissenschaftsministerkonferenz zur Arktisforschung. Auch das hat uns zu dieser Sendung veranlasst. Was rufen Sie denen denn zu? Welche Politik braucht die Arktis? Was muss beschlossen werden?
Ich war gerade gestern bei der Bundestagsfraktion der SPD bei der Fraktionssitzung und denen habe ich das Gleiche zugerufen, wie wir alle den Politikern zurufen und das auch schon seit 10 Jahren. Wir wissen sehr, sehr genau, was zu tun ist. Und zwar müssen wir innerhalb der nächsten 5 Jahre mit dem CO2-Ausstoß weltweit die Kehrtwende schaffen und dann müssen wir auf 0 Emissionen. Und das ist relativ eindeutig, was zu machen ist. Es ist nur sehr, sehr weitreichend. Nun ist dieses weitreichend, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist 0 Emissionen. Das heißt, wir müssen alle Sektoren, als erstes die Kohle, Öl, Gas, aber auch den Beton. Sie müssen alle diese Sektoren auf 0 bekommen. Das heißt, ersetzen und einen Strukturwandel einführen. Und dafür haben wir 30 Jahre Zeit. Es ist nicht so, dass wir das morgen machen müssen und dass deswegen schon alles zu spät ist. Nein, nein, es ist tatsächlich ganz genau so. Wir haben die Zeit, aber es ist unglaublich dringend, weil die Aufgabe so groß ist.
Das heißt, Sie sprechen mit SPD-Politikern über den Kohleausstieg und sind Sie auf offene Ohren gestoßen?
Ja, ich bin tatsächlich auf offene Ohren gestoßen, aber ich spreche natürlich nicht nur mit SPD-Politikern, sondern mit allen Politikern, die das hören wollen. Und die eine Frage ist eben, ob man auf offene Ohren stößt. Die andere Frage ist, ob man kreativ genug ist, tatsächlich rauszufinden, wie man diesen Strukturwandel schafft und dabei gleichzeitig Arbeitsplätze schafft, dabei gleichzeitig den Wohlstand wenigstens beibehält oder erhöht. Denn wir reden ja nicht nur von Deutschland, sondern Deutschland ist ja ein Teil in der großen Welle, in der wir uns in der Welt befinden, was den Klimawandel angeht. Wir reden ja von China, von Indien, von Ländern, die weiter quasi ihren Wohlstand erweitern müssen, damit sie ein gutes Leben haben können. Man kann ja dem indischen Bauern nicht sagen, er soll verzichten.
Der hat aber weniger Emissionen als der durchschnittliche US-Amerikaner
oder
Deutsche.
Richtig, aber er hat auch Emissionen und wir müssen auf 0. Verstehen Sie, das Problem, das ist, was die Leute oft nicht verstehen. Sie denken, Verzicht ist die Lösung, weil wir und wir müssen weniger von irgendwas tun. Nein, wir können, es geht nicht, mit weniger reicht nicht. Ne? Wir müssen tatsächlich das alles anders machen.
Das heißt, ist es kein Appell von Ihnen, lass das Auto steht, fahren Fahrrad, sondern es ist ein Appell an die Politik. Es muss in der Infrastruktur, ein Strukturwandel stattfinden, es muss politisch eine Kehrtwende geben.
Es muss überall ein Strukturwandel passieren und daran sieht man auch, dass man dieses Problem nicht an das Individuum zurückgeben kann. Natürlich ist es toll, wenn jeder Einzelne was tut, weniger Auto fährt, weniger fliegt, weniger Fleisch isst, aber gelöst wird das Problem dadurch nicht. Wir müssen mit langem Atem der Politik immer wieder einfordern, setzt die Rahmenbedingungen so, dass sich die Strukturen ändern und welches Transportwesen dann rauskommt, welche Art zu bauen dann rauskommt, welche Art der Energieproduktion dann rauskommt, das ergibt sich dann aus der Dynamik heraus. Aber was wir als Einzelne tun können, ist das einfordern und weder die AfD noch die FDP noch irgendeine andere Partei damit durchkommen lassen, dass sie sagen, Klimaschutz ist nicht so wichtig, Klimaschutz ist zweitrangig. Klimaschutz ist das, was die ganze Zeit dabei sein muss, während wir die ganzen anderen Probleme, die wir haben, lösen.
Denn die Arktis lässt sich nicht schützen ohne den Rest der Welt. Emissionen verringern jetzt, fordert Professor Anders Lebermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Kleiner Eisbär, wohin gehst du? Wie die Arktis sich verändert. Das haben wir uns angeschaut und es lässt ein frösteln, was wir da alles gehört haben. Forscher werden bald noch mehr wissen, warum und wie die Arktis sich verändert. Mit der gigantischen Mosaik-Expedition werden sie sich vom Eis in unbekannte Regionen schieben lassen und noch mehr Daten sammeln. Dass das arktische Geschehen bis vor unserer Haustür dramatische Auswirkungen hat, das wissen wir schon und müssten dringend handeln. Jetzt. Deutliche Appelle haben wir gehört, mögen die Konferenzteilnehmer der Arktis-Konferenz in der nächsten Woche sich das zu Herzen nehmen. Unsere Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Sie finden uns unter der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.